Unser Anfang geschehe im Namen Jesu. Ich möchte Sie grüßen und Ihnen Gottes Segen zum neuen Jahr wünschen. Und das gilt auch manchen, die über die Kassette mit uns verbunden sind, die vom Krankenbett aus an unserem Gottesdienst teilnehmen, auch manchen, die irgendwo fern draußen stehen im missionarischen Dienst und die wir auch auf diese Weise grüßen wollen. Uns gilt das Wort des Herrn: Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Darum wollen wir miteinander ihn loben und miteinander singen vom Lied 234, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, die Verse 1 bis 3. Lieber himmlischer Vater, wir sehen das oft nicht, wie du in deiner großen Liebe uns behütest und bewahrst. Und das wollen wir am Anfang dieses neuen Jahres dankend, rühmend und preisend aussprechen. Du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du hast Acht auf uns und du kennst uns mit Namen. Und auch die vielen Wege und Aufgaben und Verpflichtungen dieses neuen Jahres legen wir jetzt einfach vor dich hin und sind so froh, dass du uns führst, dass dieses neue Jahr von uns nicht begonnen wird, in unserem Namen, auf unsere Rechnung, sondern auf deine Verantwortung hin. Und dass wir auf dich schauen und deine Weisungen vernehmen. Herr, mach dies für jeden von uns ganz konkret und deutlich, auch dort, wo wir nicht klar sehen, welchen Weg wir gehen sollen. Führe du uns so, dass wir es verstehen, dass wir es merken, was dein Wille ist. Dass wir dein Wort verstehen und dass wir dann sichere Tritte tun können. Wir sind dir so dankbar, dass wir dieses neue Jahr in deinem Namen beginnen können. Und dir wollen wir in der Stille jetzt all das auch noch sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen. Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 2. Da sagt Gott zu Josua: So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich euch zugesagt habe. Und dann von Vers 5, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und nun singen wir vom Lied 43, die Verse 1, 2 und 3. Den Vers A lassen wir dann weg, 1, 2 und 3.
Thank you.
Wir wollen heute Morgen auf die Jahreslosung hören. Sie steht am Ende des Hebräerbriefs, Hebräer 13, Vers 16. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Herr, segne du uns dieses Wort. Amen. Weil manche Leute vergesslich sind, machen sie sich einen Knoten ins Taschentuch. Schlimm ist dann bloß, wenn man nachher nimmer weiß, warum man den Knoten im Taschentuch hat, wenn man es vergessen hat, wofür das eigentlich gut war. Und das passiert ab und an auch bei uns. Und da ist gut, dass uns die Jahreslosung auch darauf hinstößt, dass wir in Glaubensdingen wichtige Sachen vergessen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Da kann man das vergessen. Das Gutes tun, dass man den Geburtstag der Cousine vergisst oder dass man irgendwo seine Handschuhe liegen lässt. Das kommt ja schon mal vor, aber dass man vergisst, Gutes zu tun. Aufs Erste, ich würde das einfach abstreiten und sagen, nein, nein, Gutes tun, das vergessen wir doch nicht. Aber leider stimmt das sehr, was die Jahreslosung da anreißt bei uns. Das gibt es gerade im Leben der Christen sehr häufig. Da versäumt man Gutes, Nettes, Freundliches, nicht aus bösem Willen, einfach aus Unachtsamkeit. Man hat nicht gewusst, dass das so wichtig ist. Man hat anderes für wichtiger gehalten. Man hat es schlicht übersehen. Ich denke, jetzt, wo Sie Ihre Kalender am Anfang des Jahres in Ordnung halten müssen und sagen, da sind schon so viele wichtige Termine und da ist schon manches dicht gefüllt, da kommt die Jahreslosung ganz richtig. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Habt da noch ein bisschen Raum drin, das ist äußerst wichtig, auch wenn die Zeit noch so knapp ist, auch wenn man ins Gedränge kommt, passt da auf, dass das nicht übersehen wird. Jetzt muss ich zuerst davon sprechen, warum das so leicht übersehen wird. Das ist ein Problem, mit dem sich nur glaubende Christen herumschlagen müssen. Die Freireligiösen, die haben die Probleme nicht. Die freireligiösen Leute, die reden nämlich dauernd von ihren Taten. Die kommen und protzen und sagen, ihr Kirchenspringer da, ihr singt da und betet und tut Sachen. Wir sind Leute der Tat. Wir geben den Armen und wir wärmen den Frierenden und wir versorgen den Hungernden. Aber ihr tut da so viel drumherum machen. Also bei denen ist das mit der Tat nie das Problem. Ich habe sogar Sorge, dass unsere Jahreslosung missbraucht werden könnte. Dass manche unter dem Motto dieser Jahreslosung sagen, das mit dem Glauben ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, man tut etwas. Ist gar nicht wichtig, was man glaubt, und die Dogmen sind nicht so wichtig, und die Bibel ist nicht so wichtig, und Jesus ist nicht so wichtig. Hauptsache, man ist ein netter Kerl, und man hat ein gutes Herz, und man hilft dem Notleidenden. Aber für Glaubende geht das so nicht mehr. Glaubende Menschen, die wissen, dass sie auch mit ganz viel guten Werken, mit den größten Taten, die sie vollbringen, dass sie nicht die Schuld ihres Lebens abdecken können. Und die wissen, dass sie vor Gott eine Menge unbezahlter Schuld haben. Und man kann sich den Frieden bei Gott nicht kaufen, indem man ein paar Mark spendet. Und mit täglich eine gute Tat kann man doch nicht seinem verdorbenen Leben aufhelfen. Das wissen doch die Glaubenden, die sehen doch klar, mit unseren guten Werken, so wichtig die sind, kann ich doch nicht mein Leben wieder zurechtbügeln. Ich kann doch nicht Gottes Güte kaufen und seine Gnade gleichsam herbeizwingen. Darum ist es bei glaubenden Christen die Hauptsache, dass wir Jesus haben im Jahr 1981. Und das ist gut so. Und wenn Sie den Hebräerbrief lesen, dann wissen Sie, dass unsere Jahreslosung in einem Zusammenhang steht. Das steht ja im gleichen Kapitel. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Das soll vorne anstehen. Ohne das läuft überhaupt nichts.
Ohne das wird dieses Jahr nichts bringen für uns. Und dann ruft gerade dieses Kapitel, wo die Jahreslosung steht, dazu auf, dass wir Jesus die Treue halten, die Schmach tragen, draußen vor der Stadt und mit ihm den Leidensweg gehen, durch dick und dünn an Jesus festhalten. Nichts ist so wichtig. Und gerade sagt der Hebräerbrief, weil Jesus uns solch ein Opfer dargebracht hat, mit seinem eigenen Leben, mit seinem Blut, ist jetzt wichtig, dass wir im Glauben ganz ihm treu bleiben. Auch wenn Schmach uns trifft, ihm nachfolgen, fest bei ihm bleiben. Also das brennt uns auf dem Herzen und das muss einfach einmal heraus. Jetzt kann es bloß passieren bei glaubenden Christen, dass sie irgendwo nicht mehr richtig die Kurve kriegen. Und davon spricht der Hebräerbrief. Ich glaube, diese Jahreslosung ist ein Wort für gläubige Leute. Weil Jesus sich für uns geopfert hat, ist es so dringend wichtig, dass unser ganzes Leben von Jesus geprägt ist. Darum Gutes tun, darum mit anderen teilen. Gerade von Jesus her hat das seinen Sinn. Das wäre schlimm, wir würden im neuen Jahr wunderschöne Lobchoräle singen, würden den Herrn preisen und ehren, aber wir würden nicht Gutes tun. Und ich rede jetzt zu frommen Leuten, zu glaubenden Menschen, wie sie heute Morgen sich versammelt haben. Das ist ja schon eine Sache, wenn man da im neuen Jahr gleich so früh aufsteht und zum Gottesdienst kommt und manche von ihnen haben eine weite Fahrt hinter sich. Das ist wichtig, Gutes zu tun. Ja, wenn man das weglässt, wie ist das, wenn man als Christ Gott nur preist mit dem Mund, mit den Worten, da sagt die Bibel so deutlich, das ist ein Gräuel für Gott. Das ist eine Schändung seines Namens. Das verfehlt genau sein Ziel und wird zum Gegenteil. Das ist schädlich, das ist, ja, wie wenn man Gott austricksen wollte. Das ist ein Betrug an Gott. Wer nur Worte macht und das nicht mit seinem Leben bekräftigt. Das wollen wir festhalten. Dann wäre unser Glauben nur eine Proforma-Geschichte, ein Hemdchen, das wir überstreifen und drüber hängen. Und drunter wäre das ganz Alte. Das hat auch keinen Sinn. Darum will diese Jahreslosung fromme Leute, glaubende Leute treffen und zeigen, hier ist eine Umkehr und ein Umdenken nötig. Gerade weil Jesus für uns gestorben ist, weil er uns in der Ewigkeit noch haben will vor seinem Thron. Darum will er, dass wir heute Jesus-Menschen sind im Jahr 1981. Gutes tun, das wird sich zeigen in unserem Familienleben, im Gespräch mit anderen Menschen, in der Straßenbahn, da wo wir mit anderen zusammen sind, da will uns Jesus bestimmen, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wenn unser Glaube sich nicht in der Liebe auswirkt, dann ist das nicht bloß ein Versäumnis oder ein fehlendes Stück unseres Christenlebens, sondern wie gesagt, dann wird unser ganzes Christenleben zu einem stinkenden Stück, zu einem Gräuel. Und ich will zitieren, was Gott sagt nach Jesaja 1, wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst vom Bösen, lernt Gutes zu tun. Genau das noch einmal, schon vom Alten Testament. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Es stimmt wirklich, dass Gott eine unermessliche Barmherzigkeit hat mit fehlsamen, sündigen Menschen. Gott hat so ein weites Herz. Er kann mit großer Liebe uns vieles nachsehen. Aber er kann Lüge in frommem Gewand nicht vertragen. Er erträgt das bei seinen Leuten nicht. Das lässt er nicht durchgehen. Hier ist Gott nicht großzügig. Wenn wir ihn täuschen wollen, arglistig, indem wir fromm reden und es nicht sind. dann wäre das Beten und Singen ja letztlich nur etwas, womit wir Gott was vortäuschen wollten, als ob wir das wären und sind es doch gar nicht, nämlich seine Leute. Das können Sie an vielen Stellen der Bibel finden, dass Gott von uns gerade im Glauben Konsequenzen haben will und wo man dies nur äußerlich tut und es nicht im praktischen Leben verwirklicht, ist das ein Anstoß der gläubigen Menschen zum Fallstrick wird. Jesaja 58 sagt Gott, das ist aber ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Nicht das äußere Fasten, wo man so ein Theater spielt und so eine Maske aufsetzt. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Gib frei, die du bedrückst. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und deinem Blut, deinem Mitmenschen also. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird einen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Verstehen Sie, warum es bei Ihnen im Glauben oft klemmt? Bei mir auch? Weil wir die Konsequenzen scheuen. Das ist also die Not, dass, um mit der Sprache der Bibel zu reden, wir vergessliche Hörer sind. Wir vergessen es. Über den vielen Terminen und Aufgaben, die wir haben, vergessen wir das Naheliegendste, nämlich Gutes zu tun im Namen Gottes. Und dann sind wir nicht Täter des Wortes. Gott will von uns so lange keine Verehrung, keine Lobhudelei von uns haben, solange wir ihm den Gehorsam in allen Verrichtungen unseres Lebens verweigern. Und das ist gut, dass dies am Anfang des Jahres 1981 steht. Er will geehrt sein mit unserem ganzen Leben. Gott weist uns dann unsere Opfer zurück. Er ist auf das Geld, das wir spenden, nicht angewiesen. Er sagt, ich mag eure Versammlungen nicht mehr riechen, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, wenn das nicht in eurem praktischen Leben bestätigt, wenn Gott nicht gepriesen werde über den Taten unseres Leibes im Alltag und durch unser Tun verherrlicht wird. Und genau das nimmt das noch einmal auf von gestern Abend, wie das Lob Gottes, die Anerkennung des Herrschaftsanspruchs Gottes über unser Leben ist. Dass wir auf den Boden der Tatsachen kommen und sagen, der Herr ist Gott, ihm gehört alles, ihm wollen wir dienen. Jetzt ist wichtig, machen Sie sich also einen dicken Knoten in Ihr Taschentuch und dann denken Sie das ganze Jahr 1981 dran, Gutes zu tun ist wichtig, meinen Glauben fortzuführen in praktischen Konsequenzen. Jetzt nächste Frage, was ist denn zu tun? Was ist zu tun? Die Jahreslosung sagt klipp und klar, Gutes tun, Wohltun, hieß es in der alten Lutherbibel. Ich habe richtig Sorge, wir könnten das heute nicht mehr hören. Unsere Ohren sind taub geworden von dem schrillen Geschrei, auch von den vielen Aufrufen im christlichen Raum. Da wird nämlich dauernd davon gesprochen, wie wir ganz Großes vollbringen müssen. Nun, ich freue mich, wenn Sie alle einen großen Einfluss in der Welt haben. Vielleicht sitzt ein Staatspräsident unter uns oder ein Präsident von der UNO. Wenn wir vom Weltfrieden reden, wissen Sie, die Christen, die reden immer so mit großen Worten, was alles zu tun ist. Wir gehen ja auf eine neue Welt zu und in unserer Generation muss die ganze Welt verwandelt werden. Wir leben in einer Zeit der Utopien, der Träumereien. Und ob wir dann noch wissen, was es heißt, Gutes zu tun. Die Bibel spricht ganz praktisch. Und da werden gar nicht jetzt große Sprüche geklopft von Aufgaben, die wir ja doch nicht tun könnten. Wir wollten alle die Welt umkrempeln. Keine weltumwälzenden Taten werden gefordert. Einfach Gutes tun. Sieh auf Jesus. Er saß am Brunnen und sprach mit der Frau. Diese Taten werden heute übersehen unter den Christen vor großem Geschrei über das Große, das man angeblich tun will. Und was hat Jesus getan? Nichts von den Taten, die wir heute im Munde führen. Er hat das Kleine ernst genommen. Er hat den Kranken gesehen. Das war mir so eine Anklage. Bei der Vorbereitung über diese Jahreslosung soll ich drüber predigen. Und wie viele Kranke hören das und denken, er hätte auch noch mal reinschauen können. Das sind die Werke, die von uns gefordert sind. Viel anderes könnte zurücktreten. Die Jünger waren dafür blind. Die meinten immer, jetzt müsste Israel erlöst werden. Jesus hat die Frau verstanden. Mit ihren Tränen am Stadttor von Nein. Und konnte mitfühlen mit denen, die nicht mehr aus- und ein wussten. Und da liegt das große Versagen der Christenheit heute. Unser Versagen. Wenn Sie so wollen, sind das ganz kleine Dinge. Aber das ist schon wieder nicht richtig, wenn wir die Dinge klein nennen. Das sind in den Augen der Welt kleine Dinge. Nach den Maßstäben der Zeitung, der Fernsehredaktionen. Unwichtige Dinge, die nicht erwähnenswert sind. Aber in Jesu, in Gottes Augen, die wichtigsten Taten ihres Lebens, versäumen sie nicht, Gutes zu tun, auch wenn kein Wort davon in den Illustrierten und in den Nachrichten kommt. Auch wenn das niemand in ihrer Umgebung wahrnimmt. Gerade weil wir heute so viel klagen, wir leben in einer kalten, bösen, unheimlichen Zeit. In einer Zeit, in der es keine Liebe gibt, hat Gott uns Christen hineingestellt, die wir Jesu Liebe empfangen haben, damit wir Liebe weitergeben, die er uns geschenkt hat. Das ist doch nicht unsere Aufgabe, dass wir auch mitlamentieren über die schlimme Zeit, über das Böse, das geschieht, über den Unfrieden der Welt, über die Härte der Menschen. Wir sollen doch sehen, das sind Menschen bei uns im Haus, denen wir auf der Straße begegnen, Menschen, die Liebe spüren müssen. Kennen Sie solche Leute in Ihrer Nähe? Kennen Sie keine? Die meint Gott, vergesst nicht, wohl zu tun, zu loben und zu ermutigen. Nur einmal sagen, das hast du gut gemacht. Mich freut das immer, wenn ich sie sehe. Das ist schön, dass sie da sind. Und wenn Sie immer noch meinen, das sei meine Auslegung, dann will ich es Ihnen faustdick sagen. Jesus hat ein Gleichnis erzählt vom Endgericht. Und dort heißt es im Endgericht, dass wir nicht nach einer vermeintlichen Weltverantwortung gerichtet werden. Natürlich haben wir als Christen eine Weltverantwortung. Und wir leiden darunter, dass wir auch Zeitentwicklungen nicht aufhalten. In unserer materialistischen Zeit und die Kriegsentwicklungen und alles Mögliche, was es gibt. Wir leiden unter Schuld. Aber Jesus erzählt im Endgericht, dass er uns nicht nach diesen Dingen fragt. Er fragt uns nach dem Krankenbesuch, nach dem Postkärtchen, das wir nicht geschrieben haben, nach einem Becher Wasser, den wir verweigert haben, nach kleinen, ganz, ganz kleinen Taten. Die vergessen Christen, das ist Schuld. Und die klagt uns im Endgericht an. Vergesst nicht, Gutes zu tun, denn Einsamen, da, wo du etwas tun kannst, gegen den Hunger, gegen das Leiden, gegen die Einsamkeit, da, wo du deinem Mitmenschen etwas weitergeben kannst von Liebe und Freundlichkeit Gottes. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Jesus hier unser Vorbild ist. Er hat ja nicht diese weltumstürzenden Taten getan, die wir so gerne tun würden. Er hat nicht die Kriege abgeschafft und nicht die Tyrannen vom Thron gejagt und hat nicht die Armut abgeschafft, sondern hat kleine Zeichen seines Friedensreiches gegeben. Jesus-Taten sind das, sagen wir, aber das macht sie gerade so groß. Da liegt über unserem Leben eben dies, dass das nicht bloß kleine Dinge sind, sondern Jesus-Taten, zu denen wir gesandt sind. Es wird uns nie erlaubt sein, dass wir irgendetwas da im Umfeld unseres täglichen Lebens entschuldigen und sagen, wir haben eben Wichtigeres zu tun gehabt. Wir haben eben keine Zeit gehabt. Das streicht uns die Jahreslosung aus. Das sind die Jesus-Pflichten, zu denen wir gerufen sind. Ich denke an eine unserer Mitarbeiterin, unsere Schwester Margret, die vor einiger Zeit ums Leben kam, im Alter von 27 Jahren, auf dem Heimweg von einem Missionseinsatz. Sie war mir immer ein Vorbild. Die Schwester Margret ist nie groß hervorgetreten, die hat keine großen Programme entworfen für unsere Gemeinde. Aber sie war so vielen zur Stütze geworden, das merken wir ja erst viel später, denen sie fehlt, weil sie wohltun konnte. Die hat ermutigt, die hat die Zaghaften ermuntert. Wenn eine Prüfung war, hat sie ein Kärtchen geschrieben. Die hat immer dran gedacht, die hat das nicht vergessen. Die hat gewusst, wo man besuchen muss. Und das hat mich nicht überrascht, wie einmal eine Frau das Leben nehmen wollen, dass sie dann mit ihren Tabletten zu Schwester Margret lief, als sie merkte, jetzt geht's ans Sterben und man den Notarzt holen musste. Sie war die Vertrauensperson, selbst für Menschen außerhalb der Kirche. Weil sie etwas gespürt haben von den kleinen Dingen, die hier ernst genommen wurden. Sie stand dahinter, hinter dem Lieben, und sie wusste, wo Schwermütige ihr Wort brauchten. Das fehlt uns, solche Menschen in unserer Nähe. Es ist so wichtig in diesen kleinen Dingen, dass wir eben nicht bloß einen Becher Wasser reichen. Was ist das? Ein Besuch, der kann einem sogar auf die Nerven fallen. Besonders ein Krankenbesuch, wenn er nicht mehr geht, der liebe Besuch sogar. Darum ist so wichtig, dass diese kleinen Werke von Jesus gefüllt sind, für ihn getan sind. Das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Gutes tun aber für ihn, in seinem Namen, gefüllt von ihm. Das ist wichtig, dass Jesus unser Verhalten so prägen kann mit seiner Liebe, dass da, wo wir hinkommen, wir in seinem Namen wirken können, oder dass er unser Herz weit mache und unser Verhalten präge. Denke an einen anderen Mann, der immer auf unseren Freizeiten die Kinder um sich hat. Er braucht keine Süßigkeiten, um Kinder anzulocken. Er kann auf Kinder eingehen. Er redet ein paar Worte, dann hört er zu und dann geht er mit ihnen. Weil er wohltun kann, das spüren die. Das meint Jesus. In der Bibel wird oft das Gastfreisein erwähnt. Viele von uns, die können nicht gastfrei sein, weil sie ihr Haus noch nicht aufgeräumt haben. Also wenn es nach dem geht, dürfen sie mich nie besuchen in meinem Amtszimmer. Da sieht es grausam manchmal aus. Wissen Sie, das ist ja das Schöne beim Gastfreisein, dass man die Leute reinlässt, auch wenn der Haushalt nicht perfekt ist. Gerade in der ungespülten Küche jemand willkommen zu heißen und eben nicht viel zu bewirten, sondern sagen, so wie es bei uns ist, so darfst du an unserem Tisch jederzeit sein. Das meint die Bibel. Das ist das Kleine und das Liebeszeichen, das gefordert ist. Da gibt es dann Leute, die sich darüber freuen, auch wenn die Wohnung manchmal Schaden nahm von den jungen Leuten, die sich darin trafen. Ich spreche jetzt ganz absichtlich nicht vom Geld. Das wäre mir zu einfach, wir würden uns mit Geld loskaufen. Geld stinkt bei Gott nicht, aber es geht ja hier um ganz praktische Dinge unseres Lebens, wo ein Umdenken nötig ist. Und die Jahreslosung will, dass wir empfindsam werden für die kleinen Pflichten, wo Jesus von uns Liebe haben will. Gerade weil er uns erlöst hat, gerade weil er uns die Sünden vergeben hat, gerade darum muss unser Herz übervoll sein, die Menschen, die diese Liebe nicht kennen, sie auf vielfältige Weise spüren zu lassen. Es wird uns einmal in der Ewigkeit wie Schuppen von den Augen fallen, wenn wir merken, was wir versäumt haben. Das hätten wir alles tun können. Am Grab wissen wir auch immer, was wir versäumt haben. Ganz kleine Dinge. Hätte ich es doch meinem Mann öfter gesagt, wie ich ihm dankbar bin. Hätte ich doch um Verzeihung gebeten für das neulich. Am Grab sehen wir es klar. In der Ewigkeit werden wir es klar sehen. Ob wir es heute sehen, am Anfang des Jahres 1981, was geboten ist, natürlich wird viel vergehen, auch unser Geld wird vergehen, unsere Kraft wird zerrinnen, wir werden mit jedem Jahr schwächer. Nützen wir die Zeit, dass wir damit etwas machen zum Lobe Gottes, zum Wohltun, zum Teilen mit anderen. Unsere Lebenskraft, unsere Wohnungen, unsere Zeit, die wir haben, mit anderen zu teilen und wohlzutun. Das war also die Antwort auf die Frage, was ist zu tun? Jetzt muss ich noch über die wunderbare Zusage sprechen. Gott hat an solchen Opfern Gefallen. Gott hat an uns oft kein Gefallen. Wir machen Gott viel Not mit unserem Leben, mit unserem Ungehorsam. Und uns steht da, wir können Gott Freude machen. Das ist gar nicht fassbar. Wir können Gott Freude machen, dass die Engel ihm Freude machen können. Das kann ich mir vorstellen. Aber wie kann ein irdischer Bengel Gott Freude machen? Das ist ein Problem. Wie kann das sein, wir mit unserem irdischen Leben? Aber genau Solche Opfer gefallen Gott. Und da wird das Wort Opfer gebraucht, das eigentlich ja für das Opfer Jesu steht. Aber das ist ein Opfer, wenn ein Geizhals seinen Geiz besiegt. Das ist eine Bekehrung, die durchdringt, wenn die Liebe Jesu einen Menschen überwältigt und er auf einmal empfindsam wird für die kleinen Dinge des täglichen Lebens und seinen Egoismus begräbt und dienen kann, nicht herrschen will, sondern dienen kann. Diese Jahreslosung ermuntert uns in besonderer Weise. Nimm das Alltägliche deines Lebens und mach eine Freude für Gott daraus. Heilige es dem Herrn. Da werden die Beziehungen Eltern, Kinder plötzlich wichtig. Da ist es von großer Bedeutung, was wir an Leiden und Sorgen bei den Menschen um uns her sehen. Frage mich auch, ob wir so kalt nebeneinander sitzen können im Gottesdienst. Alle andächtige Stille in der Kirche, in Ehren. Aber wenn sie darüber nicht sehen und erkennen, dass neben ihnen jemand sitzt, den heute der Schmerz schier zerbricht. Neulich ist im Gottesdienst eine Frau hinten, ich weiß nicht, was war, hinausgerannt, sie hat ihre Schuhe stehen lassen. So war sie nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. War sie krank? War sie schwermütig? War sie verzweifelt? Solche Leute sitzen da. Sehen wir sie? Das Kleine wird wichtig. Und dann ist das so wichtig, dass wir auch nicht nur sagen, wir beten für unsere Missionare draußen. Vielleicht schreiben wir dann doch ein paar Zeilen oder ein Kärtchen vom Urlaub. Nicht, dass sie es beantworten müssen, sondern zum Zeichen der Liebe. Ob wir die benachteiligten Menschen in unserer Nähe sehen, die zu kurz gekommen, die im Leben immer nie richtig auf die Werte kamen, nie richtig bewertet wurden, ob wir sie einmal sehen und ihnen das sagen können, was ihnen das Leben vorenthalten hat. Du bist ein wichtiger Mensch, du machst es gut, du machst es richtig. Ob wir die abgehetzten Menschen in unserer Nähe verstehen lernen, das sind lauter kleine Dinge. Vergessen Sie diese kleinen Dinge nicht, weil Gott Gefallen daran hat. Wer da sät, im Segen wird ernten, im Segen. Und Gott hat versprochen, sich darüber mächtig zu freuen. Ein neuer Blick ist nötig, dass wir den anderen ganz neu sehen und vor allem ihn wichtiger nehmen als uns selbst. Das ist einmal auf dem Missionsfeld passiert, dass ein junger Missionar zu seinen einheimischen Mitchristen sagte, ich liebe euch alle so sehr, dass ich euch alle umarmen und abküssen könnte. Und dann sagte einer der Afrikaner so trocken, wenn er uns wirklich lieben würde, dann würde er unsere Sprache sprechen. Da wollte einer Missionar sein, ohne der Mühe sich unterziehen, die Sprache der Menschen zu reden, zu denen er kommt. Und das geht nicht bei Christen. Da muss man einfühlsam werden, auf der untersten Ebene sich begegnen. Ich habe jetzt gelesen, wie John Wesley sich bekümmert hat, dass Christen, wenn sie zum Glauben kommen, einen kulturellen Fortschritt erreichen. Sie werden pflichtbewusst, sie sind treu, sie versorgen ihre Arbeit. Aber er sagte, können sie eigentlich noch heruntersteigen zu den Menschen, die am Abgrund des Lebens leben? Können sie noch mit denen mitfühlen, damit die spüren, sie sind angenommen? Und können sie die noch hereinziehen in die Gemeinden oder stehen sie einfach eine ganze Stufe über ihnen und die anderen können gar nicht mehr kommen. Die Jahreslosung will keinen neuen Leistungsdruck bei uns herbeizwingen. Ich habe große Sorge, sie könnte dazu missbraucht werden. Einen Leistungsdruck, tu das, neue diakonische Aufgaben uns aufzuhalsen, das ist gar nicht gemeint. Jesus will keinen neuen Leistungssport, keine Rekorde an guten Werken von uns. Das widerspricht dem ganzen Evangelium. Es passt nicht zur Gemeinde Jesu, wenn man mit guten Taten protzt. Darum können wir nicht so reden, wie die Freireligiösen reden von ihren guten Werken. Es geht ganz einfach in dieser Jahreslosung darum, ob wir das Opfer Jesu begreifen. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit ich nicht verloren bin. Er hat meine Schuld durchgestrichen und sein Blut vergossen für mich. Jetzt will er, dass ich ein bisschen mitfühlend werde für die Not meiner Mitmenschen in meiner Nähe. Und er freut sich, wenn unsere trägen und harten Herzen erweicht werden, zu guten Werken der Liebe, was wir tun, zu seiner Ehre. Für ihn, es ist keine lästige Pflicht und keine schwere Last. Es macht uns Freude. Es wird Ihnen Freude machen, wenn Sie wissen, auch Gott freut sich darüber. Im Himmel wird Freude sein. Da fallen in diesem Jahr 1981 wichtige Entscheidungen. Nicht in großen Sachen, sondern da, wo Sie Ihre Belastungen haben, da, wo der Alltag ist, der uns oft zum Hals heraushängt, da, wo wir unsere ganz täglichen Verpflichtungen haben, dort weist uns Jesus hin, dort einen Lobchoral zur Ehre Gottes zu leben. Im Jakobusbrief heißt es, ein reiner, unbefleckter Dienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Not besuchen. Das ist ja eine anstößige Formulierung. Das ist ein Gottesdienst. Manch einer von Ihnen wäre gern Prediger und Pfarrer gewesen. Es ist eine wunderbare Sache. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hauptamtlich Gott zu dienen. Aber das will Gott von Ihnen auch. Und Ihr Gottesdienst, den Sie zelebrieren, ist gleichwertig dem, den ich halten darf. Sagen Sie nicht, ich hätte gern Größeres fürs Reich Gottes gewirkt. Jesus sagt Ihnen heute, dass Sie als Bevollmächtigter und Beauftragter für ihn den schönsten und größten Gottesdienst abhalten dürfen. Nämlich nicht nur Ihr Herz und Ihren Mund, sondern auch Ihren Leib, Ihre Pflichten, Ihren Beruf, all Ihre weltlichen Aufgaben, bis hinein an der Erhaltung dieser Welt, zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung seines Namens gebrauchen dürfen. Dass alles, was Sie haben, Sie vor Gott verwalten dürfen. Auf diesem Gottesdienst liegt unvorstellbarer Segen. Amen. Nun singen wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller, 512, Seelen, lasst uns Gutes tun, die Verse 2, 4 und 5. Herr, unser Gott, du weißt, wie viel Menschen auch heute am Neujahrsanfang nach Frieden suchen, nach einer neuen Welt, nach großen Zielen. Und du schenkst sie uns in dir, das neue Leben, das du uns gegeben hast. Verzeih uns, wo wir deine Liebe nicht weitergegeben haben, wo wir das übersehen haben, dass das ein ganz wichtiges Instrument deiner Evangelisation ist,
durch praktische Zeichen der Liebe und des Gutes tun, Menschen wieder etwas spüren zu lassen von der neuen Welt, die schon angebrochen ist, die nicht in Worten steht, sondern in der Kraft. Herr, hilf uns, dass es bei uns nicht bloß ein äußeres Wollen bleibt, sondern dass unsere Familien, unser ganzes Verhalten, unsere Kondolenzbriefe, die wir schreiben, die Besuche, die wir machen, etwas weitergeben von deiner Gegenwart, dass Menschen nicht nur von dir hören, sondern etwas erkennen von deinem Nahesein. Komm du selbst durch uns, auch in diesem neuen Jahr, zu vielen Menschen, mit all denen, die wir zusammentreffen. Wir wollen jetzt auch für sie beten, für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, die in unserer nächsten Nähe leben. Du weißt, wie wir vor vielen Angst haben, wie wir vor vielen erschrecken. Und doch wollen wir sie segnen in deinem Namen. Und dann wollen wir ohne Angst auf sie zugehen und sie deine Liebe spüren lassen, weil sie dich doch brauchen, das neue Leben in dir. So gib du, dass wir nicht heucheln im neuen Jahr, auch mit unserem Glauben, mit dem Reden von dir, sondern dass das eine ganze Sache werde, unseres Herzens, unserer Gedanken, unseres Leibes und aller unserer Verrichtungen. Segne auch unsere Gemeinde mit allem, was wir beginnen, die Gemeinschaften und Gruppen, aus denen wir kommen, in denen wir uns in deinem Namen versammeln. Wir bitten dich für unsere Stadt, für unser Land und für diese ganze Welt. Gib du ein neues Erwachen, eine große Erweckung, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch die Liedstrophe 409. Gestern sind die Losungskärtchen ausgegangen. Jetzt haben wir noch mal 300 da, auch wenn Sie jemanden mitnehmen wollen. Es war uns leid, wir haben nicht mit so vielen Teilnehmern im Gottesdienst gerechnet. Hinten liegt dieser Zettel auf für die Gemeindefreizeit, die wir über die Fasnachttage haben, von Samstag bis Aschermittwoch. auf dem Michelsberg in Oberböhring dieser gelbe Zettel hinten. Wir machen mit der Familie jetzt ein paar Tage Urlaub. Wir sind sehr dankbar nach diesen Festtagen bis zum 9. Januar. Fahren heute los. Ich bin sehr dankbar, dass Fritz Werner hier die Stellvertretung macht für alle Kasualfälle und bin sehr dankbar unserem treuen Mitbruder Pfarrer Geiser, der auch unter uns ist heute und in unserer Gemeinde wohnt, dass er den Dienst macht am 4. Januar und hier die Predigt halten wird. Ganz herzlichen Dank. Am 6. Januar predigt hier Adolf Nowak. Er war Gemeindeleiter einer Baptistengemeinde in Kronstadt bis vor wenigen Wochen, ist jetzt in unserem Missionsbund Licht im Osten in Korntal, der für die rumänischen Buchausgaben verantwortlich ist. Er wird auch einiges erzählen über die Lage der Gemeinde Jesu in Rumänien. Das ist gut, am Erscheinungsfest den Blick zu haben von den Weißen aus dem Morgenland heute in die Länder, wo der Stern auch scheint, obwohl es sonst sehr dunkel ist. Aus unserer Gemeinde haben wir ja eine ganze Reihe von Leuten, die im Dienst sind, auch in christlichen Werken. Zurzeit ist ein junger Theologiestudent aus unserer Gemeinde in dem Help Center und macht dort ein Praktikum. Das ist ein Zentrum für junge, drogensüchtige und drogenabhängige junge Leute, wo sie Heilung erfahren unter dem Evangelium. Und ich dachte, das wäre ein Anlass, dass wir heute unser Opfer für die Arbeit des Help Centers geben. Genau dort, wo er ist, wo Richard Straube die Leitung hat. Und auch, dass wir dieser Werke im Gebet gedenken. Diese schwere Arbeit, wo gerungen wird mit den Mächten, den unheimlichen Mächten, die Menschen in den Abgrund ziehen. Wo nur die Kraft Jesu Menschen heraus retten kann. Das ist wichtig auch in unserer Zeit, dass wir auch junge Leute haben, die Erfahrung haben und die im Umgang mit diesen jungen Menschen Kenntnisse haben, auch seelsorgerliche Kenntnisse. Und nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Er will sie segnen, auch im Blick auf all die Sorgen, manche Belastungen, die vor ihnen stehen, vor manchen Ereignissen, die auch bei ihnen in nächster Nähe liegen. Sie stehen unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.